Machen Sie sich mal einen Spaß daraus und fragen Sie werdende oder junge Eltern, wie sie sich die Betreuung ihrer Kinder vorstellen. Da ist dann vermutlich so ziemlich alles dabei. Von natürlich zu Hause betreuen, solange es geht, bis hin zur Tagesmutter- oder Kita-Lösung ab einem Lebensalter von ein paar Wochen. Dieser Wandel, der vollzieht sich aber erst seit einiger Zeit. Bis vor ein paar Jahren schien noch absolut klar, bei Mama ist es am schönsten, da hat es das Kindchen am besten, denn das ist schließlich unsere Tradition. Ganz anders, wenn man noch weiter zurück in die Geschichte schaut. Viele unserer Ansichten sind das Ergebnis von historischen Entwicklungen, die mit Pädagogik oder Medizin erstmal gar nichts zu schaffen hatten, wenn es nicht sowieso total grausam zuging. Pascal Fischer.
Auf die Tradition beruft man sich bei der kleinkindlichen Erziehung lieber nicht. In der Antike wurden Kinder schon mal in die Knechtschaft verkauft, dem Feind oder dem Schuldner als Pfand überlassen. Und bis in die frühe Neuzeit prägte die christliche Lehre von der Erbsünde das Kinderbild, erklärt Sabine Seichter, Pädagogikprofessorin an der Uni Frankfurt.
Also oftmals hat man das Kind beispielsweise als ein sündhaftes Wesen betrachtet, das also nicht erzogen werden muss, sondern streng diszipliniert, kontrolliert, bewacht.
Und ungefesselt könnte es sich die Augen auskratzen, die Ohren abreißen oder wie ein wildes Tier herumkriechen. Gewickelt und verschnürt lagerte der Bauer es stundenlang hinter dem Ofen oder in einem Fass oder hängte es an die Wand. Ganz einfach auch, um ungestört auf dem Feld arbeiten zu können. Zur Beruhigung gab es gerne Schlafmohn oder Likör für den Säugling, leider schon mal überdosiert. Kleinkinder überließ man oft sich selbst, so manches endete dann im Brunnen. Ein Übriges tat die Kindersterblichkeit. Heiner Ulrich, Pädagogikprofessor an der Uni Mainz.
Von vielleicht 12 oder 14 Niederkünften überlebten vielleicht am Schluss 3 oder 4 Kinder. Da konnte man keine intensive Zuneigung zu den Kindern entfalten. Mit jedem Tod eines Kindes hätte man so unsäglich gelitten.
Medizinische und soziale Entwicklungen ab dem 18. Jahrhundert waren es, die intime Eltern-Kind-Beziehungen am eigenen Herd überhaupt möglich machten. Mit einer geringen Kindersterblichkeit wurden die familiären Bande automatisch inniger, vermuten Historiker. Außerdem löste sich die Dorfgemeinschaft auf. Es entstand der private Haushalt der Kernfamilie, die dann umso genauer aufs Kind schauen konnte. Einer tat das sehr erkenntnisreich. Jean-Jacques Rousseau entdeckte quasi die Kindheit als eigene Periode und beschrieb das in seinem Entwicklungsroman Emile 1762. Heiner Ulrich sieht hier den Wendepunkt.
Ja, für die pädagogischen Denker zumindest und für die gebildeten bürgerlichen Frauen, die dieses Buch verschlungen haben. Also die wichtigste Botschaft ist zunächst mal, jede Lebensphase hat ihren Eigenwert in sich selber. Also lasst die Kinder Kinder sein, bevor ihr sie zu Erwachsenen macht.
Auch vorher mögen Mütter ihre Kinder gefühlvoll geherzt haben. Aber erst in der Aufklärung wurde die Mutterliebe zur Pflicht. Das zeigt sich vor allem an den Säugammen. Besonders das Bürgertum gab damals Kleinkinder jahrelang aufs Land weg, also quasi zu Vollzeittagesmüttern. Schließlich sollten auch die Mütter ungestört zu Hause arbeiten können. Das eigene Stillen galt als Last, manchen gar als Schweinerei. Rousseau plädierte nun für die Mutterbrust und ist damit gewissermaßen auch Ahnherr vom Konzept Hausfrau und Mutter. Sabine Seichter.
Er hat postuliert, dass Mütter sich um ihre Kinder kümmern sollen. Und er schreibt an einer bestimmten Stelle des Emils, wenn die Mütter sich endlich wieder dazu verstehen würden, ihre Kinder selbst zu stillen, dann wird sich die Welt wieder bevölkern mit guten Menschen.
Nur vermeintlich schlechte Mütter gaben demnach ihre Kinder weg. Und die Stillende betreute ihre Kinder naturgemäß zu Hause. Überhaupt habe die Natur die Frauen qua Brust für Ernährung und Erziehung vorgesehen, fand Rousseau. Für das Bürgertum im 19. Jahrhundert war das ein neues, praktikables Modell. Der Mann verdiente genug, die Frau konnte zu Hause bleiben. Das Proletariat aber hatte in der fortschreitenden Industrialisierung ein Problem. Beide Eltern mussten zur Arbeit in die Fabrik, wohin also mit den Kindern? Ab 1850 schufen die deutschen Behörden deshalb Bewahranstalten. Sabine Seichter.
Das war auch keine pädagogische Intention, die Gründung der Bewahranstalten, sondern es sagt ja schon das Wort, welche Funktion sie hatten. Sie sollten die Kinder bewahren.
Das klingt erbärmlich. Eine Assoziation, die sich vielleicht bis heute gegenüber den Kitas unterschwellig gehalten hat. Bald teilten sich die Bewahranstalten nämlich auf. In den einen verwahrte man weiterhin die unter Dreijährigen, in den anderen erzog man die älteren Vorschulkinder. Erst im 20. Jahrhundert änderte sich das. Nun billigte man Kindern aller Altersklassen, auch den Jüngsten, das Recht auf Erziehung zu. Heiner Ulrich?
Das ist in der Weimarer Republik, in der ersten deutschen Demokratie, tatsächlich auch zum ersten Mal gesetzlich formuliert worden. Sozusagen ein wichtiger Meilenstein in der Pädagogik der Kindheit. Das ist ein Vorläufer der Kinderrechtskonvention, die die UN dann in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg formuliert hat.
Vielgestaltig sind die Kinderrechte seitdem formuliert worden. Rechte auf Freizeit, Spiel, Erholung, Privatsphäre, ja, elterliche Fürsorge beispielsweise. In Deutschland ging es aber zunächst nur bedingt nach den Bedürfnissen der Kinder. Für die Nazis waren Kinderkrippen schlicht ein, Zitat, kriegswirtschaftliches Erfordernis. Die Eltern waren im Krieg oder in kriegswichtigen Betrieben. Und die DDR stellte über die Krippen vor allem sicher, dass Frauen arbeiten konnten. Sabine Seichter?
Dann sehen Sie, dass es nichts mit freiem Spiel ist und nichts mit kreativer Entwicklung, sondern dass es ein ganz streng regulierter Tagesablauf ist, in dem Disziplinierung und fast schon Normierung eine große Rolle spielten für das künftige Leben im Staat.
Da freuten sich weniger die Kinder als die Erwachsenen oder gar der Sozialismus. Die Bundesrepublik wollte zwar die, Zitat, Begabungsreserve ausschöpfen und die Kleinsten deshalb schon im Kindergarten bilden, vergaß aber jahrzehntelang die unter Dreijährigen. Die durften bei Mutti bleiben. Die BRD fiel auf das alte Familienmodell vom Ernährer und dem Heimchen am Herd zurück. Erst in den vergangenen 20 Jahren begriffen Pädagogen wie Eltern, dass auch schon das Kleinkind Bildung verträgt. In der Kita oder bei der Tagesmutter. Und schon kämpfen zweijährige, übereifrige Eltern in Englisch- und Mathekursen um die Jobs der Zukunft.
Man spricht ja auch von der verkauften Kindheit oder von der verbildeten Kindheit, dass wir jetzt so krampfhaft versuchen, dieses Kind möglichst vorgelagert, bevor es in die Schule kommt, kognitiv auszubilden. Das Kind wird als Rohmaterial für spätere ökonomische Verwertung gesehen.
Ein Auswuchs, findet Sabine Seichter. Aber Migrantenkindern könnten beispielsweise Sprachkurse helfen. Vielleicht fallen dann endlich einmal die Bedürfnisse der Kinder und die Forderungen des Staats und der Erwachsenen glücklich zusammen. Im Kind als Bildungskonsument. Die manchmal verstörende Geschichte der Kindheit hätte dann ein Happy End.
Auf Wiedersehen und schlaft recht schön.
Tja, ja, ein weites Feld. Unser Tagesthema heute in D-Radio Wissen. Kinderbetreuung. Gute Kita, böse Kita.